Karfreitag. Heute, wie wir schon gelesen haben, erinnern wir uns an den Tod, an die Hinrichtung von Jesus Christus, an sein Opfer. Wir denken an ein geschichtliches Ereignis, das so stattgefunden hat und vielleicht wie kein anderes Ereignis die Geschichte geprägt hat und noch heute prägt und Leben verändert. Karfreitag ist für viele kein einfacher Feier- und Gedenktag. Ich habe mir überlegt, sollen wir heute feiern? Haben wir Grund, fröhlich zu sein oder zu trauern? Grund besteht für beides. Und ich habe so den Eindruck, dass gerade in der Gesellschaft Karfreitag ist der Tag, den man so gerne überspringt. Man ist immer schon bei Ostern. Und diesen Tag möchte man gerne wie übergehen. Weil Ostern, da feiern wir das Leben, die Auferstehung. Karfreitag, dieser Tag dreht sich um Hinrichtung und Tod. Und Tod ist etwas von Natur aus, das wir Menschen gerne verdrängen. Mindestens die meisten von uns. Da ist Ostern irgendwie sympathischer, angenehmer, nicht so blutig und brutal. Und ich denke, der Bibeltext, den wir gelesen haben, da kommt vieles von dieser Brutalität gar nicht durch. Der Gestank, die Ungerechtigkeit an diesem Tag und das viele Blut, das geflossen ist, es war eigentlich ein schrecklicher Tag. Und trotzdem ist das Kreuz von Golgatha das Zentrum und das Symbol unseres Glaubens als Christen. Nicht das leere Grab in erster Linie, sondern das Kreuz. Wegen dem Kreuz haben wir Grund zu feiern und genauso auch betroffen zu sein. Aber wenn wir wirklich verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat, für wen er es getan hat, sollten wir vor allem von einem erfüllt werden. Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass einer wirklich alles für uns gegeben hat, was man geben kann. Karfreitag ist der Höhepunkt, der ultimative Beweis für Gottes Liebe zu einem jeden von uns. Das Kreuz steht für das Geschenk der Erlösung. Und je mehr wir dies verstehen und dies persönlich annehmen für uns, desto mehr wächst die Dankbarkeit für das, was gegenüber Gott, für das, was er für uns getan hat. Im Neuen Testament steht Erlösung meistens zusammen mit einem Bild. Oder hinter dem Wort steht ein Bild. Und ihr könnt euch einen Sklavenmarkt vorstellen. Überall sind diese Menschen angekettet, stehen da und werden zum Verkauf angeboten. Und jetzt kommt jemand und kauft diese Sklaven frei, zahlt das Geld für sie und schenkt ihnen die Freiheit. Sie sind frei, sie können gehen und tun, was sie wollen. Das ist das Bild der Erlösung. Sklaven werden frei, Gebundene werden erlöst. Ich möchte mit euch zusammen diesen Morgen, dieses Geschenk der Erlösung etwas genauer betrachten. Ich weiß, es ist für die meisten von uns nichts Neues. Und genau da steht manchmal die Gefahr, wenn man so länger als Christ lebt, es wird normal. Es ist einfach so. Aber wir möchten anschauen zusammen, was war nötig oder was hat es gekostet, um uns zu erlösen? Dass wir von diesem Sklavenmarkt freikommen. Und welche Auswirkungen hat der Tod von Jesus konkret für uns heute Morgen? Dabei werden wir entdecken, dass das Geschenk der Erlösung viele andere Geschenke beinhaltet. Ich habe mir überlegt, eigentlich sollten wir uns nicht an Weihnachten beschenken, sondern vielleicht vielmehr an Karfreitag. Und dann vergessen wir die Osterhasen an Ostern. Und wir staunen ab dem Geschenk der Erlösung zusammen. Das erste Geschenk, das ich mit euch anschauen möchte, ist das Geschenk der Hingabe. Und ich habe mich für einen Bibeltext oder Predigttext aus dem Alten Testament entschieden, einen meiner Lieblingstexte in Jesaja 53, wo Jesaja prophetisch über den Messias spricht, über das, was der Messias tun wird für uns. Ich möchte gerade Vers 4 lesen. Wir lesen von Vers 4 dann bis Vers 6, aber zuerst mal Vers 4. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das Erste, was ich klar machen möchte, ist, ohne Hingabe gibt es keine Erlösung. Hingabe macht die Erlösung erst möglich. Der Tod von Jesus am Kreuz war kein Unfall. Es war Gottes Plan. Auf den ersten Blick, wenn wir die Geschichte lesen, wie Jesus verhaftet wurde, wie er verurteilt wurde und dann eben gekreuzigt wurde, könnte man meinen, dass vor allem Menschen ihre Hand im Spiel hatten. Die religiösen Führer, die eifersüchtig auf Jesus waren, die Römer, die bestrebt waren, möglichst keinen Aufstand zuzulassen, den Frieden oder die Unterdrückung aufrechtzuerhalten. Da ist vor allem Pilatus, der das Ganze, die Fäden gesponnen hat. Es scheint, sie hatten die Macht über das Leben von Jesus. Und Jesus hat einfach verloren. Pilatus sah es genau so. Darum sagt er zu Jesus, als Jesus ihm nicht antwortete, weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen oder dich kreuzigen zu lassen? Ist dir nicht bewusst, dass dein Leben in meinen Händen ist? So könnten wir von einer Verschwörung der Juden sprechen und von einem Justizmord, einer von vielen, von den Römern. Es scheint, Jesus war nur ein Opfer der Umstände seiner Zeit, ein Spielball der Mächtigen. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort und hat mit seinem Verhalten und Antworten seinen Tod selber verursacht. Das ist die Sicht, die wir als Menschen haben können, wenn wir nur das wüssten, nur diese Seite kennen würden. Mir kommt da das Bild einer Bühne in den Sinn, eines Theaters, das ist die Welt, das, was wir sehen, der sichtbare Bereich. Aber was hinter dem Vorhang geht, was der Regisseur den Leuten gesagt hat, was sie tun sollen, was die Absicht ist, das bleibt für uns oft verborgen. Und genau so geht es uns. In Jesaja 53 spricht der Prophet über den Messias und in Vers 4, den wir gelesen haben, sagt er etwas. Jesus oder der Messias hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Er hat sich dazu entschlossen. Er ist der Handelnde. Er wurde aktiv. Da war nichts Zufall oder Unfall. Das Kreuz war nicht einfach ein Plan, der dumm gelaufen war, der nicht aufgegangen ist. Das ist, was hinter der Bühne wirklich geschah, was ablief. Es war Gottes Plan, dass es so kommen sollte. Und in Johannes, ich möchte es mit euch lesen, Johannes Kapitel 10, die Verse 17 und 18, sagt das Jesus so deutlich wie nirgends. Johannes Kapitel 10, 17 und 18, dort steht, Jesus sagt, der Vater liebt mich, weil ich mein Leben hergebe. Ich gebe es her, um es wieder zu empfangen. Niemand nimmt es mir, ich gebe es freiwillig her. Ich habe die Macht, es herzugeben und ich habe die Macht, es wieder zu empfangen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Jesus hat sich bewusst hingegeben für uns. Er hat das freiwillig getan. Niemand hat ihn gezwungen. Hingabe heißt, jemand investiert sein Leben oder einen Teil in jemanden anderes. Man gibt sich für jemanden hin. Man verzichtet auf sein Recht, seine Privilegien, seine Bedürfnisse zum Wohl von jemand anderem. Es ist wie mit Müttern und Babys. Wir sind alle heute da, heute Morgen, weil wir eine Mutter hatten, die uns gepflegt hat, die sich hingegeben hat. Die uns gestillt hat, die Windeln gewechselt hat. Darum sind wir heute da, darum können wir hier sein. Und wieso verzichten Mütter und natürlich auch Väter, ich möchte da niemanden diskriminieren, aber es sind vor allem Mütter immer wieder, auf genügend Schlaf? Warum vernachlässigen sie ihre Bedürfnisse und verzichten auf ihre Privilegien in vielem, wenn sie ein Baby haben, auf Spaß? Einfach weil sie sagen, ja, ein bisschen Schlafentzug, das tut mir mal ganz gut, ein bisschen weniger essen, weil ich immer ja, fürs Baby schauen muss. Nein, sie tun dies aus Liebe. Sie geben sich hin, damit diese kleinen, süßen, manchmal stinkenden, egoistischen, schreienden Terroristen, die wir Baby nennen, aufwachsen können. Das ist der Grund. Sie tun es aus Liebe, geben sie ihr Leben hin für diese kleinen Geschöpfe. Und genau dies hat Jesus für uns getan. Das ist das Geschenk, das er uns macht. Er hat alles gegeben. Er hat auf seine Rechte als Sohn Gottes verzichtet. Er hat seine Macht beschneiden lassen. Er hat darauf verzichtet. Verzichtet für dich und mich aus Liebe zu uns allen. Und das sollte uns zutiefst dankbar machen. Ich bin überzeugt, wir haben alle, ich hoffe es mindestens, dass wir alle Menschen haben, die viel in uns investiert haben, die sich für uns hingegeben haben. Und wir haben das sicher auch schon für andere getan. Aber es hat niemand mehr gegeben für dich, niemand, als Jesus Christus. Ob wir dies verstehen, ob wir dies glauben oder nicht, aber es ist eine Tatsache. Jesus hat mehr für dich getan, mehr für dich gegeben, als irgendjemand anderes. Das Kreuz ist der Beweis dafür, das Symbol dafür. Immer wieder, wenn wir das Kreuz sehen, soll es uns erinnern, Jesus hat sich für mich hingegeben. Er hat alles gegeben. Das Geschenk der Erlösung steht auf dem Fundament der völligen Hingabe von Jesus Christus für dich und mich. Er hat bewusst und freiwillig sich für uns hingegeben. Ich finde den Punkt sehr wichtig. Manchmal geben wir uns hin, weil wir nicht anders können. Jesus hätte einen anderen Weg wählen können. Aber aus Liebe hat er es nicht getan. Aus Liebe hat er sich hingegeben. Und dadurch uns ein weiteres Geschenk gemacht durch seinen Tod. Das Geschenk der Vergebung. Ich denke, für die meisten Leute ist die Vergebung unserer Schuld der Hauptaspekt der Erlösung. Das ist das, um was es wirklich eigentlich geht an Karfreitag. Und dafür steht das Kreuz. Aber das war nicht immer so. Und sicher schon gar nicht zur Zeit von Jesus in Israel. Da war das Kreuz nicht ein Symbol für Vergebung, sondern für Strafe, für Vernichtung. Wenn wir in Vers 4 in Jesaja 53 gelesen haben, beschreibt, wie die Menschen zur Zeit von Jesus seinen Tod interpretiert haben. Nein, Entschuldigung, das ist Vers 5. Nein, Vers 4. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das war die Sicht der Leute auf den Tod von Jesus. Für viele war Jesus ein Gotteslästerer, ein Verführer, ein falscher Messias. Und sein Tod am Kreuz war der letzte Beweis, dass Jesus nicht der Messias, der versprochene Retter von Israel sein konnte. Das war keine Frage, da gab es keine Zweifel. Ein Messias gehört auf den Thron und nicht ans Kreuz. Das Kreuz ist für Aufrührer, für Verbrecher, nicht für einen Mann Gottes. Aber hinter der Bühne ist das Bild etwas anders. Ja, auch da, Jesus wurde verurteilt, bestraft und hingerichtet. Gott, der Vater, hat sich von ihm abgewandt. Jesus sagt das selber. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir können uns nicht vorstellen, nicht ausmalen, nicht im Geringsten, was das für Jesus bedeutet hat. Er, der von Ewigkeit her in einer perfekten Beziehung mit dem Vater gelebt hat, musste sagen, wieso, Vater, wendest du dich jetzt von mir ab? Aber das ist nicht geschehen wegen seiner eigenen Schuld, sondern es ist geschehen wegen der Schuld von dir und mir. Ich habe gehört, eine Geschichte in Indien hat ein Missionar den Jesusfilm gezeigt und da kam die Szene der Kreuzigung und plötzlich sei ein Mann aufgestanden und nach vorne zur Leinwand gerannt und habe gesagt, komm runter Jesus, das ist mein Platz. Da gehörst nicht du hin, da gehöre ich hin. Ich weiß nicht, ob der Mann das Evangelium schon verstanden hat, aber er hat mindestens verstanden, was Jesus getan hat und wo er eigentlich hängen sollte. Jesus hat das für uns getan. Und das macht Jesaja jetzt wirklich in Vers 5 ganz deutlich. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Das hat Jesus für uns getan. Jesus ist an unserer Stelle gestorben, hat das Gericht von Gott, die Strafe dafür, für all das, was wir in Gottes Augen falsch getan haben, auf sich genommen und dafür bezahlt. Darum kann er uns heute das Geschenk der Vergebung anbieten, weil es bezahlt ist. Schuld muss immer beglichen werden. Jemand zahlt für Schuld. Genau das hat Jesus für uns durch seinen Tod am Kreuz getan. Er hat bezahlt für dich und mich, für jeden Menschen. Es wird eigentlich einmal niemand getrennt sein von Gott wegen seiner Schuld, weil die Schuld ist bezahlt. Das hat mich erinnert an einen Mitarbeiter von Diguna, einen eigentlich engen Freund von mir, der hat über mehrere Jahre hat er Geld veruntreut. Und irgendwann ist der Schwindel aufgeflogen und er hat das wirklich, er hat Buße getan, er hat Verantwortung übernommen und jetzt arbeitet er schon wieder treu in Diguna mit in der Mission. Und er hat uns gefragt, ob wir diese Schuld nicht begleichen könnten. Das ist ein riesen, für kenianische Verhältnisse ein Riesenbetrag. Und wir haben mit der Missionsleitung gesprochen und sie haben uns gesagt, klar, wir können das Kapitel schließen, wir können ihm die Schuld erlassen, aber jemand muss das Geld dafür bezahlen. Also in der Buchhaltung, das Geld, der Betrag, die Schuld, die muss beglichen werden. Wir können nicht einfach sagen, das existiert nicht. Jemand muss dafür bezahlen. Und wir haben niemanden gefunden, der gesagt hat, okay, ich zahle gerne für einen Betrug, hier ist das Geld. Die Schuld ist noch da, weil niemand bezahlt hat. Dieses Beispiel zeigt auch Folgendes. Dieser Mann hat um Vergebung gebeten, um Erlassung der Schuld. Aber wir können Vergebung nicht fordern. Wir können sie uns nicht verdienen. Weder bei Gott noch bei anderen Menschen. Vergebung, echte Vergebung kann nur gewährt werden. Es ist eben ein Geschenk. Das ist etwas, was wir jemandem schenken. Dass wir uns entscheiden, wir übernehmen die Schuld für diese Person. Wir tragen die Schuld nicht mehr nach. Für uns ist die Vergebung unserer Schuld gratis. Und aus gratis oder gratis kommt eigentlich von dem Wort Gnade. Gratia. Dass Gott uns vergibt als Geschenk. Aber Jesus hat es alles gekostet. Alles. Er hat bezahlt. Gehen wir noch einmal zusammen auf den römischen Sklavenmarkt. Viele dieser Sklaven in Rom wurden Sklaven, weil sie sich finanziell verschuldet hatten. Ein Geschäft hat nicht geklappt und plötzlich waren Schulden da. Und der einzige Weg aus der Schuldenfalle raus war, sich als Sklave zu verkaufen. Der größte Wunsch der Mehrheit der Sklaven war natürlich, wieder frei zu werden, die Freiheit zurückzubekommen. Dazu mussten sie freigekauft werden, was für die meisten selber völlig unmöglich war. Sklave hatte nicht die Mittel dazu. Eigentlich konnte nur ihr Herr, ihr neuer Besitzer, ihnen die Freiheit schenken. Sagen, okay, ich übernehme die Kosten, ich streiche den Gewinn, den Betrag für deinen Kauf an mein eigenes Bein und ich schenke dir die Freiheit. Oder jemand mit genug Geld kam und sagte, hey, hier hast du das Geld für deinen Sklaven und ich lasse ihn frei. Aber die Sklaven waren abhängig, dass jemand für sie bezahlte, um wieder frei zu werden. Das ist unsere Situation vor Gott. Wir wurden in vieler Hinsicht schuldig vor ihm. Wir ehren Gott nicht, wie wir sollten, wie es angemessen werden. Wenn wir Gott nicht wirklich den ersten Platz geben, jemand hat gesagt, ist es wie Majestätsbeleidigung. In anderen Ländern, in der Schweiz, sind wir da sehr tolerant. Wenn man gegen die Regierung spricht, wird man eingelocht, sofort. Präsidenten, Diktatoren, die mögen es nicht, wenn man ihnen nicht die nötige Ehre entgegenbringt. Wie viel mehr, wenn wir Gott nicht ehren. Wir missachten seinen Willen, wir rebellieren gegen Gott, wir wollen uns immer wieder, auch zum Teil unbewusst, an seine Stelle setzen. Oder wir werden auch gegeneinander schuldig, was uns wieder schuldig vor Gott macht. Jede Sünde richtet sich im Endeffekt gegen Gott. Jede. Und deshalb ist unsere Schuld vor Gott unermesslich hoch. Sogar von den bravsten Bürgern. Ich denke, ich spreche hier zu ganz braven Bürgern. Und trotzdem ist eure Schuld wie meine Schuld unermesslich hoch vor Gott. Ich weiß nicht, ob das noch ein Thema ist. In den letzten Jahren habe ich mich damit nicht befasst. Aber früher hatten wir in der Schweiz immer das Problem der Abfallberge. Oder? Die Müllhalden wurden immer grösser und der Sondermüll, niemand wollte den lagern. Niemand wollte die Gefahr der Verseuchung auf sich nehmen. Aber ich sage euch, wenn unsere Schuld sichtbar aufgehäuft werden könnte, würde das die Abfallberge in der Schweiz bei weitem überschatten. Das ist viel mehr, ist viel grösser. Und unser Sondermüll, Sünde genannt, hat die Kraft, nicht nur eine lange Zeit unser Leben zu verstrahlen, sondern unsere ganze Ewigkeit zu zerstören. Was für einen Sklaven in Rom galt, gilt noch für uns heute. Was wir nie tun könnten, uns von unserer Schuld selber zu erlösen, zu erkaufen, frei zu kaufen, hat eben Jesus am Kreuz für uns getan. Er hat den Preis bezahlt für unsere Schuld, damit wir frei sein können. Das lesen wir auch im Kolosserbrief, von diesem Schuldbrief, Kolosser 2, Verse 13 und 14. Paulus sagt hier über das Opfer von Jesus: Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wegen dem stellvertretenden Opfertod von Jesus am Kreuz kann Gott uns das Geschenk der Vergebung schenken. Und er möchte das tun aus Liebe. Wie er sich aus Liebe hingibt, möchte er uns aus Liebe vergeben. Wir müssen oder wir dürfen das annehmen, jeder ganz persönlich, für sich. Gott Danke sagen und das wirklich bewusst annehmen. Und wenn wir es annehmen, möchte Jesus, dass seine Nachfolger die Vergebung auch weitergeben. Dass wir jetzt auch einander vergeben. Aber das wäre eine Predigt für einen anderen Sonntag oder für ein anderes Thema, nicht für heute Morgen. Also wir haben bis jetzt gesehen, das Geschenk der Hingabe von Jesus führt zum Geschenk der Vergebung. Und dies bringt uns zum letzten Geschenk für heute Morgen, das Geschenk der Versöhnung. Und ich möchte noch Vers 5 fertig lesen und dann auch Vers 6 in Jesaja 53. Ich lese nochmal den ganzen Vers. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das ist ein Aspekt der Erlösung, der vielleicht schnell immer wieder mal vergessen werden kann. Das Geschenk der Versöhnung. Und es ist ein Riesengeschenk. Das Ziel der Erlösung von Gott ist in erster Linie die Wiederherstellung unserer Beziehung zu ihm, aber auch zueinander. Das wiederherzustellen, was die Sünde zerstört hat. Alle unsere Beziehungsprobleme haben immer etwas mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Dort müssen wir ansetzen. Wenn meine Beziehung mit Gott nicht versöhnt ist, belastet das immer auch meine menschlichen Beziehungen, auf die eine oder andere Art. Das Umgekehrte gilt aber auch, wenn meine Beziehung mit Gott wiederhergestellt ist, wenn ich mit Gott versöhnt bin, hat das auch positive Auswirkungen auf meine menschlichen Beziehungen. Aber ohne Vergebung kann keine Beziehung funktionieren und wiederhergestellt werden. Vergebung ist der erste Schritt in Richtung Versöhnung. Sie ist die Bedingung dafür. Und genau da setzt das Opfer von Jesus Christus an. Bei der Vergebung, damit Versöhnung geschehen darf. Jede Sünde, egal welche, zerstört zuallererst unsere Beziehung. Jede Sünde. Zuerst unsere Beziehung zu Gott und auch zu anderen Menschen. Sie vergiftet sie, sie hüllt sie von innen aus. Und dies ist so ernst, weil wir Menschen Beziehungswesen sind. Jeder von uns ist geschaffen für Beziehungen. Wir brauchen Beziehungen. Wir sehnen uns nach Beziehungen, nach echten, tiefen Beziehungen. Wir alle. Einige drücken das ein bisschen mehr aus, andere wirken mehr wie die einsamen Cowboys. Aber wir brauchen Beziehungen. Die Erlösung von Jesus macht solche Beziehungen erst wieder möglich. Die Beziehungen, nach denen wir uns sehnen. Allein was Jesus am Karfreitag für uns getan hat, allein das kann unsere Beziehung mit Gott versöhnen, wiederherstellen. Versöhnung geht immer nur übers Kreuz. Nur durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus alle Hindernisse weggeräumt, welche Versöhnung verunmöglichten, welche Versöhnung nicht zuließen. Ja, noch mehr, er hat uns schon versöhnt mit Gott. Wir sind versöhnt, wenn wir annehmen, was er für uns getan hat. Und da möchte ich noch 2. Korinther lesen. Zweiter Korinther 5, wo das ausdrückt, die Versöhnung, Verse 18 und 19. Da steht, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Ich finde es so wichtig, auch wieder zu sehen, Gott ist der Handelnde. Er handelt durch Jesus Christus, versöhnt er die Welt, versöhnt er dich und mich mit sich selber. Wir könnten das nie tun. Und wenn das keine gute Nachricht ist, weiß ich nicht, was wirklich eine gute Nachricht ist. Weil wir mit Gott versöhnt sind, können wir jetzt auch Schritt für Schritt unsere Beziehung zueinander versöhnen und klären. Natürlich ist dies ein Prozess, der ein Leben lang dauern kann, Versöhnung. Aber er bringt immer mehr Heilung und Frieden in unser Leben. Genau wie wir es in Jesaja gelesen haben, auf dass wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Nicht nur wir selber als Menschen, aber auch unsere Beziehungen können wieder heil werden. Es kann wieder Frieden entstehen in unserem Leben. Versöhnung bedeutet also, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Dass Friede wird zwischen zwei Parteien, die verfeindet waren. Zuerst gilt das für uns, für unsere Beziehung zu Gott, aber dann darf es auch immer mehr gelten für unsere Beziehungen untereinander. Vertrauen kann wieder entstehen und wachsen. Liebe blüht wieder auf. Licht scheint in der Dunkelheit. Und dies alles wegen einem dunklen Tag in der Geschichte, den wir heute Karfreitag nennen. Oder in Englisch Good Friday. Ich finde das fast schöner, weil es für uns ein guter Tag ist. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat. An Karfreitag haben wir Grund zum Feiern und zum Trauen. Aber am meisten Grund haben wir dankbar zu sein. Für das Opfer von Jesus Christus. Für das Geschenk der Erlösung. Wenn wir heute feiern, wollen wir Jesus feiern. Ihm die Ehre geben, ihm für seine Gnade danken, die sichtbar wird durch diese Geschenke, durch das Geschenk der Hingabe, dass er wirklich alles für dich und mich getan hat, dass er sein Leben hingegeben hat. Für das Geschenk der Vergebung, dass er unsere Riesenschuld vergibt, dass er uns von diesem Sklavenmarkt wegholt und in die Freiheit setzt. Und das Geschenk der Versöhnung. Dass Frieden werden darf zwischen Gott und dir, aber auch zwischen dir und anderen Menschen. Dafür hat er alles gegeben. Und das Kreuz, wann immer wir ein Kreuz sehen irgendwo, will uns daran erinnern, an das Geschenk der Hingabe, der Vergebung und der Versöhnung. Darum wollen wir jetzt zusammen mit einem Lied Jesus ehren und anbeten. Mit einem Lied, das heißt, würdig ist das Lamm, das geopfert ist.